Dieser Anruf erfolgt aus einer öffentlichen Einrichtung und kann im Rahmen gesetzlicher Regelungen mitgehört oder aufgezeichnet werden.
Ja, guten Abend, Wolfgang.
Guten Abend, ja. Die Hörer und Hörer wissen auch schon, dass wir jetzt mit der JVA Freiburg verbunden sind und in diesem Falle mit Thomas Meyer-Falt. Guten Abend erstmal. Ja, schön, dass es geklappt hat. Wir wollen heute nochmal über die Situation im Knast. Du hast jetzt vor kurzem, du bist ja sehr, sehr tätig schriftlich, also hast dich jetzt nochmal zu Selbstmorden im Knast. Wir werden nachher am Ende der Sendung auch noch einen Beitrag und nach dem Ende dieses Interviews. Heute haben wir auch einen nochmal Post von dir bekommen, und zwar über das Verbot von links unten. Das ist also heute angekommen. Und ich denke, das ist erstmal ein Thema. Du hast jetzt vor kurzem, ich glaube vor 2-3 Wochen geschrieben, dass es wieder ein Selbstmord, ein Suizid in der JVA Freiburg gab. Und ich glaube, kanntest du den Gefangenen, der sich da umgebracht hat?
Nein, den kannte ich leider nicht. Das war ein Strafgefangener, ein Junge, der vorgeworfen wurde, er sei in die Subkultur der Haftanstalt, also der Strafanstalt, die ist ja getrennt hier von der Sicherungsverwahrung, dort verwickelt, sei in Drogengeschäfte verwickelt und wurde dann in die Schubabteilung, das ist eine getrennt von der Strafanstalt in unter dem Erdreich liegende Abteilung, wo Gefangene, die neu in die Anstalt kommen oder allerdings in andere Anstalten verschickt werden, zwischengeparkt werden, das wird auch tatsächlich dann so genannt, und diese Plätze dort werden dann halt gelegentlich auch genutzt, um in solchen Fällen einfach Gefangene von anderen Gefangenen abzusondern, weil dort also wirklich gar keinerlei Kommunikation mit anderen Strafgefangenen möglich ist. Egal, wo man sonst in der Strafanstalt untergebracht wird, in einer der Zellen, kann man ja immer aus dem Fenster rufen, kann sich da also verständigen. Und dieser Trakt, der ist wirklich so gelegen, da ist keinerlei Kommunikation möglich, weshalb dort dann in solchen Fällen solche Menschen auch geparkt werden. Man muss es so sagen. Und dann war der junge Mann offenbar wirklich überfordert mit der Gesamtsituation und wurde dann eines Morgens tot gefunden und dann auch abtransportiert im Leichenwagen.
Ja, also der Name geparkt, das hört sich ja an wie ein Auto, also wie ein Gegenstand, der drückt ja schon eine Unmenschlichkeit auf und zeigt natürlich auch, wie das Verhältnis der JVA zu Gefangenen ist und speziell zu solchen Gefangenen, wo ich mir vorstellen kann, wenn er jung ist und so die Situation, das war ja diese Schubabteilung, ne, so ich das jetzt richtig verstanden habe, dass er da einfach nicht mit zurechtgekommen ist. Du weißt du, wie alt er war?
Das Alter genau weiß ich nicht.
Weißt du nicht?
20 geschätzt von anderen Insassen.
Naja. Es gab auch Kritik, dass er sterben konnte, und du hast es auch ganz gut dargestellt, dass der Knast sozusagen unschuldig ist, in Anführungsstrichen, weil er hat immer, das heißt, glaube ich, dann im Knastjargon Lebenkontrolle. Du musst mich korrigieren, wenn das der falsche Begriff ist. Und du hast geschildert, du hast das aus eigener Erfahrung, du warst ja 11 Jahre in Isolationshaft, hast mitbekommen, was so eine Lebenkontrolle ist, und vielleicht kannst du einfach mal diesen Begriff erklären. Und ich denke, daraus wird wahrscheinlich auch ersichtlich, dass dass im Grunde genommen man sich um diesen Gefangenen, sage ich mal, gar nicht so richtig gekümmert hat.
Damit die Anstalt, wie man so schön sagt, ungeschoren davonkommt, ist es natürlich immer wichtig, dass sie ihre gesamten Bemühungen entsprechend positiv darstellt. Wir hatten vor einiger Zeit, letztes Jahr, hier einen Suizid von einem jungen Mann, von dem behauptet wurde, er hätte am Abend vorher noch seinen Suizid auch angekündigt, wenn man ihn jetzt in einer Einzelzelle alleine einsperren würde. Er hat sich dann tatsächlich erfolgreich umgebracht. Und die Mutter von diesem jungen Mann hat dann einen Rechtsanwalt beauftragt, der dann auch hier im Raum Freiburg die Badische Zeitung, das ist die Lokalzeitung hier, dazu animieren konnte, große Berichte über den Fall zu machen. Vor einigen Monaten ist der Fall dann zu den Akten gelegt worden. Die Justizvollzugsanstalt hat sich keinerlei Fehlverhalten zu Schulden kommen lassen, war dann das Endergebnis. Und das wird auch in diesem Fall so sein, von dem jungen Mann, der sich jetzt suizidiert hat. Denn Verwaltungen jeglicher Couleur, dazu gehören auch Vollzugsanstalten, auch die Vollzugsanstalt Freiburg, haben natürlich ihre Methoden, die Umgehensweise mit Menschen so schön aufzuhübschen, dass es für einen unparteiischen Beobachter, der auch überhaupt nicht eigentlich groß zu tun hat mit Gefängnissen, den Eindruck hat, da wird doch ganz viel getan. Das heißt, dann werden Listen geführt. Da müssen Bedienstete auch abzeichnen, wann sie diesen Gefangenen angesprochen haben. Wenn dann morgens um 6.45 Uhr die sogenannte Nebenkontrolle durchgeführt wird, das heißt geguckt wird, lebt der Insasse noch, hat er die Nacht überlebt. Da wird dann mitunter einfach eine Luke in der Zellentüre geöffnet. Die kann der Beamte nur von außen öffnen. Dann wird reingeguckt, reingerufen, wenn der Gefangene nicht schon wach ist. Und er muss sich dann bewegen, also einen Arm heben zum Beispiel, einen Fuß heben oder ein Laut von sich geben. Dann wird die Klappe zugeschmissen und dann war das schon ein ganz wichtiger aus Sicht der JVA Baustein in der sozialen Interaktion mit dem Gefangenen. Denn ein Bediensteter hat sich persönlich an diesen Insassen gewandt. Und dann werden wirklich ganze Listen vorgelegt, morgens um 6.45 Uhr. Dann hat er vielleicht um 8 Uhr die Möglichkeit, in den Hof zu gehen. Ob er das macht oder nicht, ist dann auch wieder eine Frage. Aber dann ist wieder der Kontakt. Türe auf, Hofgang. Und so erfolgen dann tatsächlich die Ansprachen, habe ich auch persönlich so erlebt. Und wenn dann der Gefangene in den Hof geht, dann hat er eine Stunde an der frischen Luft, dann kommt er wieder zurück. Dann bleibt die Türe natürlich wieder zu, dann wird um 12 Uhr das Mittagessen ausgeteilt. Also Klappe auf, Essen auf so eine Klappe gestellt und die Klappe wieder zu. Und wenn man dann halt eben sieht, über 4, 5, 6, 7 Tage Listen, 6.45 Uhr, 8 Uhr, 11.45 Uhr oder 12 Uhr und so weiter, dann macht es natürlich für Außenstehende erstmal den Eindruck, als wenn sich die Vollzugsanstalt also wirklich rührend und unter Aufbietung der letzten personellen Kräfte um einen Menschen da gekümmert hat. In der Praxis sind es aber wirklich einfach nur diese ganz kurzen, teilweise wirklich im Kommandoton abgehaltenen Interaktionen, sodass von einer wirklichen therapeutischen oder in irgendeiner Art und Weise suizidpräventiven Arbeit nicht gesprochen werden kann in diesem Zusammenhang.
Dann sozusagen die Prophylaxe, von dem der Knast spricht. Ja, also du hast es ja, das ist ja, wird ja sehr deutlich und auch allein der Name Nebenkontrolle, also das hört sich irgendwie ja wie ein Schlachtvieh an, aber nicht um einen Menschen, so, also das ist mein Eindruck jetzt von.
Also ganz kurz noch einen Punkt, ja? Also diese bürokratische Umgehensweise und Kultur, die ist ganz typisch für Gefängnisse, also mir ist noch ganz eindrücklich ein Aushang, also eine Mitteilung in der JVA Bruchsal. Dort hing an einer Türe im Verwaltungstrakt ein Zettel, auf dem stand, Gefangene hier nicht abstellen. Das sollte eine Anweisung sein an andere Vollzugsbedienstete, insbesondere von den Fachdiensten, Sozialdienst und psychologischen Dienst, Gefangene nicht einfach unbeobachtet hier vor dieser Türe zu positionieren. Und dort stand wirklich, Gefangene hier nicht abstellen, wie du es ja vorhin gesagt hast, wie ein Transportgut. Und das ist die offizielle Sprachregelung. Also das zeigt auch die Distanz vom Personal gegenüber zu den Insassen. Ist ja auch in Ordnung. Ich finde so Distanz auch sehr wichtig. Die ist mir persönlich auch sehr wichtig. Aber in solchen Sätzen enthüllt sich natürlich auch aus meiner Sicht die Einstellung, die das Personal gegenüber den Insassen hegt.
Das ist also ganz generell, wenn ein Mensch es ihm nicht gut geht oder wenn er isoliert wird, das verstärkt eher seine Ängste und auch seine Ausweglosigkeit, ich sag's mal so. Ne? Also so generell, also das verstärkt es eher noch, das potenziert das Problem eher noch. Du hast ja auch dann am Ende geschrieben, dass es wahrscheinlich nicht der letzte Selbstmord, oder das ist nicht nur deine Meinung, sondern auch die Position so der Mitinsassen ist auch wieder so ein Wort. Also da ist es ja noch schlimmer, weil da die Insassen einfach länger inhaftiert sind. Vielleicht kann man es noch ein bisschen verallgemeinern. Vielleicht so, wir haben jetzt dieses Stichwort Sicherungsverwahrung gesagt. Vielleicht sagst du es immer wieder, weil ich kriege es draußen immer mit, dass Leute mich immer unglaublich ansprechen, wenn sie von dir erzählen, du bist in Sicherungsverwahrung. Und ich muss dann immer sehr vielen erklären, was das genau ist. Vielleicht kannst du das auch noch mal kurz erläutern.
Die Sicherungsverwahrung haben die Nationalsozialisten mit einem Gesetz vom 24. November 1933 eingeführt und erlaubt dem Staat, einen Insassen oder eine Insassin nach Verbüßung der regulären Haftzeit, die für eine bestimmte Tat, die jemand begangen hat, zugerechnet, also ausgesprochen wird, weiterhin in Haft zu halten. Das heißt, man verbüßt erst seine 3 Jahre, 4 Jahre, 5 Jahre, 10 Jahre, in meinem Fall waren es 15 Jahre, 9 Monate, Haftstrafe für die begangenen Taten und danach bleibt man weiterhin in einem Gefängnis. Das nennt sich dann allerdings nicht mehr Strafhaft, sondern Sicherungsverwahrung. Die Zellen haben Gitter an den Fenstern, das sind ganz normale Zellentüren. Und der Unterschied zur Strafhaft ist halt eben, das Ende der Sicherungsverwahrung ist völlig offen. Abgesehen natürlich vom Tod. Also wenn jemand tot ist, dann hat auch die Sicherungsverwahrung ein Ende. Dann hat auch der deutsche Staat seine Verfügungsgewalt über den Körper, ist dann ein bisschen verlustig gegangen. Und in dem Zusammenhang hatte ich ja auch vor einigen Tagen einen Artikel geschrieben über eine körperliche Auseinandersetzung zwischen zwei Sicherungsverwahrten hier in der JVA. Da hat ein jüngerer Insasse einem etwas älteren heftig ins Gesicht geschlagen. Da war dann erst die Frage, ist dem sein Auge verloren gegangen? Deswegen ist es zum Glück nicht verloren gegangen. Aber das ist halt eben ein junger Gefangener. Also der ist Ende 20, Anfang 30. Früher kamen in die Sicherungsverwahrung eher alte Männer. Das kann man nicht sagen. Also Frauen gab es über Jahrzehnte überhaupt nicht in der Sicherungsverwahrung. Und wenn dann jetzt Menschen in die Sicherungsverwahrung kommen mit Ende 20, Anfang 30 und dann sehen, dass sie möglicherweise hier drin ganz alt werden, dass sie hier alte Männer werden, dass sie sterben, dann gibt es die eine Möglichkeit. Ich meine, es war jetzt kein Sicherungsverwahrer, der sich umgebracht hat, sondern der war aus anderen Gründen verzweifelt. Aber solche Fälle werden wir hier auch in der Sicherungsverwahrung über kurz oder lang haben, weil den Leuten bleibt dann die Möglichkeit, sich körperlich aggressiv zu betätigen, wenn die Spannung zu groß wird, weil viele von den Insassen verfügen halt einfach nicht über die intellektuellen Fähigkeiten oder über die Ressourcen, mit ihren Konflikten auf eine Art und Weise umzugehen, dass sie weder sich noch anderen schädigen. Das heißt, dann explodieren sie, greifen Mitverwahrte oder Bedienstete an oder sie richten die Aggression gegen sich selber, machen Ritzen an sich rum oder töten sich halt eben. Weil letztlich ist die Sicherungsverwahrung in dem Punkt halt sehr von Hoffnungslosigkeit geprägt, eben dadurch, dass das Haftende in dem Sinne überhaupt nicht absehbar ist.
Entschuldigung, ich muss den Regler ein bisschen höher machen bei mir. Das hast du, glaube ich, sehr ausführlich jetzt geschildert. Gibt es sonst noch Sachen, die dir so am Herzen liegen? Weil wir hatten ja jetzt zweimal hintereinander, hast du über die Situation im Knast, in der Sicherungsverwahrung gesprochen. Sind dir jetzt noch Punkte wichtig, die wir vielleicht jetzt im letzten Vierteljahr noch nicht so angesprochen haben?
Nein, aber um ein Schlusswort zu machen, ich würde gerne jetzt noch, weil du hast es ja angesprochen, ich habe auch zum Thema das Verbot von links unten was geschrieben. Und das findet jetzt, auch wenn natürlich der Sender, wo du jetzt gerade sitzt, nicht hier in der Freiburger Region sitzt, allerdings natürlich auch via Internet zu hören ist. Am 9. September findet hier in Freiburg eine Solidaritätsdemonstration statt bezüglich des Verbotes von links unten in den Media. Und ja, da möchte ich natürlich Hörerinnen und Hörer aus dem Raum Freiburg, die das hier vielleicht hören, oder auch aus weiterer Entfernung einfach auch aufrufen und anregen, dorthin zu kommen. Denn ich habe das ja dann in meinem Grußwort zu links unten thematisiert. Links unten war natürlich auch für Gefangene ein Forum, wo sie relativ zentral und mit der Möglichkeit von vielen Menschen zumindest wahrgenommen und gelesen zu werden, ihre Texte einstellen konnten, ohne damit rechnen zu müssen, dass die Texte wegzensiert, unterdrückt oder sonst wie einfach ausgegrenzt werden. Und deswegen trifft natürlich auch die Gefangenenbewegung dieses Verbot, dieses Zensurverbot des Bundesinnenministers Thomas de Maizière natürlich auch essentiell. Und darauf möchte ich einfach an dieser Stelle auch gerne hinweisen.
Okay.
Und hier unter Sendung, dass ich das durfte.
Wir werden gleich, nachdem wir dieses Gespräch mit dir beendet haben, den Text auch noch vorlesen. Okay, wir haben jetzt soweit keine Fragen mehr. War es dann noch das Schlusswort, das du eben schon kurz angesprochen hast oder angerissen hast?
Ja, genau, das wäre es gewesen. Ich möchte die Leute animieren, auch weiterhin aktiv zu sein, dann das links unten in die Media-Verbot einfach aufzugreifen, auch dafür einfach offen zu sein und sich nicht den Mund verbieten zu lassen oder zensieren zu lassen, weil darauf läuft es ja letztlich hinaus. Und ich wünsche dir und den ganzen Hörerinnen und Hörern einen wunderschönen Abend, Nachmittag oder Tag, je nachdem, wann die Menschen das dann hier hören.
Okay, Thomas, schönen Dank und bis bald. Tschüss.
Bis bald, Wolfgang. Tschüss.
Okay, dann kommen wir mal zu dem Text. Ich lese einfach mal vor. Solidarische Grüße an die links unten Betreiberinnen. Auch hier aus dem Freiburger Knast herzliche und solidarische Grüße an die von der Verfolgung durch den Staatsschutz getroffenen im Zusammenhang mit dem Indymedia.linksunten-Verbot. Schon vor einer Woche wollte ich mich zu Wort melden. Der Brief ist aus unerfindlichen Gründen verschwunden. Deshalb heute ein neuer Versuch. Links unten war ein Ort in den Weiten des Internets für freie Geister, wo aus Träumen und Träumereien Taten wurden, wo wir in guter Gesellschaft mit uns selbst und als Genossinnen und Genossen eines emanzipatorischen Entwurfs unser Andersleben, unser Andersdenken, als man schon gedacht hat, entfalten konnten. Auch Gefangene kamen dort zu Wort, wurden nicht wegzensiert, konnten an so die Verhältnisse in den Kerkern dieses Landes zur kritisierenden Kenntnis der Öffentlichkeit bringen. Neben den nun von obligatorischen Analysen als Wahlkampfmanöver, als Revanche der Reaktion, tritt aus meiner Sicht eine weitere Ebene. Sie wollen uns unsere Orte rauben. Nicht, um sie sich einzuverleiben, sondern um diese zu vernichten. Das betrifft die virtuellen Orte im Netz, aber auch jene aus Stein. Vergleich die Attacken auf die rote Flora. Letztlich zielen diese Angriffe auf unser Dasein. Ihnen passt unser So-Sein nicht. Links unten hat es aus der Ventilprovinz, Günther Anders, hinausgeschafft, wurde wirkmächtiger, insofern ist das Verbotsdiskret nun auch nicht sonderlich überraschend. Dennoch gilt immer, kein Fußbreit den Zensoren. Für freie Information, für eine freie Gesellschaft. Na, soweit der Text.